Erotisches für die Ohren, zwischen unkeuschen Lüsten und heillosen Begierden. Ich begrüße euch zum sinnlichen Wochenend-Chill-Out am Freitagmorgen. Heute lese ich einen Auszug aus Patricia Ambers erotischem Roman »Schwarze Rose der Nacht« aus dem Plaisir der Mur Verlag. Sex and Crime. London im Jahr 1880. Ein unheimlicher Frauenmörder terrorisiert Whitechapel. Violets Angst vor dem unheimlichen Mörder, von dem sie sich verfolgt fühlt, lässt sie eine Stellung im Haus des ebenso mysteriösen wie wohlhabenden Nicholas Marlowe annehmen. Die unerfahrene Violet entdeckt ihre eigene Sinnlichkeit. Sie verfällt Nicholas ausgefallenem Liebesspiel mit Haut und Haar. Violet Burks ist nach dem Tod ihrer Eltern mittellos, jedoch fest entschlossen, ihren Lebensunterhalt auf anständige Weise zu erwerben. Sie gibt Klavierunterricht, der jedoch nur schlecht, manchmal auch gar nicht bezahlt wird. Eines Tages erhält sie ein ungewöhnliches Angebot. Der geheimnisvolle Nicholas Marlowe will sie als Hausdame engagieren. Nur der Not gehorchend lässt sich Violet auf diesen Job ein, denn Marlowe übt eine große Faszination auf sie aus, der sie bald erliegt. Nicholas Marlowe ist seltsam widersprüchlich. Mal erscheint er Violet als Retter in höchster Gefahr, dann wieder verletzt er sie mit seinem beißenden Spott. Er verführt die hübsche Klavierlehrerin mit Zärtlichkeit und kann dann wieder kalt wie ein Eisblock sein. Violet hat sich längst in Marlowe verliebt und sie versucht beharrlich, sein Geheimnis zu lüften. Ahnungslos gerät sie dabei in einen Strudel von Betrug, Mord und Wahnsinn, der unweigerlich zu dem teuflischen Frauenmörder führt, der im nächtlichen London sein Unwesen treibt. In dieser Szene ist ein guter Freund von Marlowe, der pensionierte Polizeiinspektor Jeremy Forge, zu Besuch. Forge ist ein großer Verehrer der jungen Hausdame Violet und er hat sie gebeten, etwas auf dem Klavier vorzuspielen. Marlowe, der sich schon früher negativ über Violets Klavierspiel geäußert hat, fügt sich resigniert dem Wunsch seines Freundes. Violet wählt Beethovens Appassionata, ein sehr schwieriges Stück, bei dem sie an die Grenzen ihrer Fähigkeit gerät, doch sie ist davon überzeugt, dass Marlowe davon berührt sein wird. Forge saß mit angewinkelten Knien, die Hände vor dem Bauch gefaltet und lächelte Violet erwartungsvoll entgegen. Marlowe hatte die Beine weit ausgestreckt und den rechten Arm auf die Lehne des Stuhls gestützt. Er hatte sein Sherryglas mitgenommen, es neben sich auf das Tischlein gestellt und nippte hin und wieder davon. Seine Miene war unbeweglich, die Augen halb geschlossen und zu Boden gerichtet. Er sah aus wie ein Mensch, der eine unangenehme, aber leider unvermeidbare Angelegenheit über sich ergehen lassen muß. Das Klavier hatte im Hintergrund des Raumes an der Wand gestanden, man hatte einen bunten Kehlim darüber geworfen, weswegen Violet das Instrument zwischen den üppigen Topfpflanzen nicht gleich entdeckt hatte. Nun hatte man Charles beauftragt, das Instrument in die Mitte des Raumes zu rollen, und auch ein Klavierhocker hatte sich angefunden. Violet genoss den Moment, als sie den Deckel der Klaviatur anhob und schöne mit Elfenbein belegte Tasten sichtbar wurden. Probeweise schlug sie einige Tonfolgen an und stellte entzückt fest, dass das Instrument einen hervorragenden Klang hatte und, obgleich es lange nicht gespielt worden war, die Stimmung gehalten hatte. Ihr Herz klopfte, doch ihre Finger waren ruhig, wie immer, wenn sie Klaviertasten unter sich spürten. Der erste Akkord erfüllte den Raum mit düsterem, erwartungsschwangerem Klang, ließ die Realität versinken und schuf eine fantastische Welt der Emotionen. Violet spielte wie im Rausch, hörte die Töne und Rhythmen in ihrem Inneren, noch bevor ihre Hände sie spielten, gab sich der dunklen, erregenden Atmosphäre dieser Klangwelt vollkommen hin, spann sich darin ein, spürte sie am ganzen Körper. Nach dem ersten Satz hielt sie inne, lehnte sich ein wenig zurück und ließ die Hände sinken, während all ihre Sinne noch bei der Musik waren. Niemand sagte ein Wort, doch sie spürte deutlich die Spannung im Raum und setzte ihr Spiel unaufgefordert fort. Als der letzte Akkord verklungen war, blieb sie still vor dem Instrument sitzen, lauschte den Tönen nach, dann schloss sie langsam das Notenheft und wandte ihr Gesicht den Zuhörern zu. Forge musste eine Träne aus dem Augenwinkel wischen, dann riss er die Hände hoch und klatschte Beifall. Drüben am Kücheneingang fiel das Personal in den Applaus ein. Charles schlug die Hände so heftig zusammen, dass es einer Serie von Pistolenschüssen glich, und Mrs. Waterbrook entfuhr der Satz: »Der Himmel steh mir bei, das war großartig!« Auch Maggie spendete jetzt Applaus. Sie war auf einem Küchenstuhl in sanften Schlummer gefallen und von dem Beifall geweckt worden. Violet sah neugierig zu Marlow hinüber, der die Augen geschlossen hielt. Als er ihren Blick spürte, blinzelte er und wandte das Gesicht zur Seite.
»Ziemlich gefühlsduselig, diese Appassionata«, sagte er zu Forge. »Ich finde, man sollte sie heutzutage nicht mehr spielen.«
Violet hatte das Gefühl, als habe ihr jemand einen Eimer mit eiskaltem Wasser übergekippt. »Keine Sorge, Mr. Marlow«, sagte sie, sich mühsam beherrschend. »Ich werde Sie nie wieder mit meinem Geklimper belästigen.« Damit stand sie auf und lief die Treppen hinauf in ihr Zimmer. Warum hatte sie sich nur darauf eingelassen? Sie hätte sich doch denken können, dass dieser Versuch zum Scheitern verurteilt war. Ach, sie hatte so viel von sich preisgegeben in ihrem Spiel, doch alle Gefühle, die sie so offen gezeigt hatte, waren an seiner harten Schale abgeprallt. Violet saß auf ihrem Bett und versuchte, die Tränen zurückzuhalten. Nur undeutlich vernahm sie einen lauten, zornigen Wortwechsel, der unten in der Halle geführt wurde, dann schlug die Außentür zu. Gleich darauf stürmte jemand die Treppe hinauf, und die Tür der Bibliothek wurde mit ziemlicher Kraft ins Schloss geworfen. »Warum benehme ich mich so albern?« dachte sie und wischte sich die Tränen von den Wangen. »Ich musste damit rechnen, dass es so kommen würde. Weshalb hatte ich nicht die Kraft, ihm eine kühle, ironische Antwort zu verpassen und zur Tagesordnung überzugehen? Stattdessen bin ich wie eine dumme Gans davongelaufen und habe damit auch Forge den Abend verdorben. Haltung bewahren, einer adligen Lady, die von Kind an dazu erzogen wurde, ihre Gefühle zu verbergen, wäre so etwas nicht passiert. Aber sie war nun einmal keine adelige Lady, nicht einmal eine gestandene Hausdame. Sie war eine dumme kleine Klavierlehrerin, die sich verliebt hatte und bitter enttäuscht worden war. Ja, nun war es sicher. Sie hatte sich in diesen schrecklichen Menschen verliebt. Wäre er ihr gleichgültig, dann hätte sie jetzt allerhöchstens ärgerlich sein dürfen. Aber sie weinte vor Enttäuschung. Es war jetzt ruhig im Haus. Nur aus der Küche war leises Geklapper zu hören. Mrs. Waterbrook war mit dem Abwasch beschäftigt. Violet erhob sich und trat ans Fenster, um in den düsteren Hof zu starren. Eine Straßenlaterne warf ihr diffuses gelbliches Licht auf das Pflaster und ließ die Wacholderbüsche hinter dem Hof wie unförmige Riesen erscheinen. Es war hoffnungslos. Sie kämpfte gegen Windmühlen. Die Tränen flossen erneut, und sie musste ein Taschentuch aus der Kommode hervorkramen, um sich die Nase zu putzen. Schritte wurden auf der Treppe hörbar. Gleich darauf schlurfte jemand über den Flur. »Miss Burke«, rief Maggie von draußen. »Was ist? Mr. Marlow lässt Sie bitten, zu ihm herunterzukommen.« Violet erschrak. Vermutlich war er wütend, weil sie davongelaufen war. Auf keinen Fall wollte sie ihm mit rotverweinten Augen gegenübertreten.
»Ich kann jetzt nicht. Sag ihm, ich sei schon zu Bett gegangen.«
Maggie entfernte sich, und Violet lauschte mit bangem Herzen auf ihre Schritte, unter denen die hölzernen Treppenstufen knackten und knarrten. Jetzt würde er erst recht zornig auf sie sein. Vermutlich würde er ihr eine heftige Szene machen, und sie würde große Mühe haben, sich zu verteidigen. Was konnte sie ihm schon vorwerfen? Seine Kälte? Seine Unhöflichkeit? Sein mangelndes Taktgefühl? Sie wusste schon im Voraus, dass er darüber nur lachen würde. Seufzend schloss sie die Gardinen und begann, sich auszukleiden.
Da hörte sie, wie unten eine Tür aufgerissen wurde und jemand die Treppe in den zweiten Stock hinaufstieg. Es war nicht Maggies Schritt, der war schwer und langsam. Diese Fußtritte waren elastisch und es hatte den Anschein, als nehme jemand mehrere Stufen auf einmal. Sie hatte gerade noch Zeit, ihr Kleid wieder zu schließen, da klopfte es an ihrer Tür.
»Miss Burke, ich möchte mit Ihnen reden.«
Sein Ton klang zwar entschlossen, aber keineswegs drohend. Dennoch wich sie erschrocken zurück und wäre fast gegen die Kommode gestolpert. Er ließ sich nicht so einfach abwimmeln, das hätte sie sich denken können.
»Ich bin im Begriff, zu Bett zu gehen, Mr. Marlowe.«
»Es dauert nur wenige Minuten. Lassen Sie mich hinein oder kommen Sie in die Bibliothek hinunter.«
Was hatte er vor? Wollte er gar wieder eine seiner halbherzigen Entschuldigungen vorbringen? Sie mit seiner schlauen Überredungskunst versöhnen? »Ich darf jetzt nicht nachgeben«, fuhr es ihr durch den Kopf. »Nicht wieder sein Spiel mitspielen.« »Kommen Sie herein.« Sie hatte die Tür in ihrer Aufregung nicht abgeschlossen, so brauchte er nur den Türknauf zu drehen, um bei ihr einzutreten. Ruhig ging er einige Schritte in den Raum hinein, überflog die Einrichtung mit raschem Blick und blieb dann neben dem Kamin stehen. Sein Gesicht wirkte im Schein der Gaslampe noch bleicher als gewöhnlich, der Mund war sehr schmal und seine Augen flackerten unruhig, als er Violet ansah. Er stand einen Moment lang unbeweglich und schien Mühe zu haben, das Gespräch zu beginnen.
»Ich höre, Mr. Marlowe«, sagte Violet schließlich ungeduldig.
Ihr wurde unter seinem intensiven Blick unbehaglich, denn ihm war ohne Zweifel aufgefallen, dass sie geweint hatte.
»Sie haben vorhin ziemlich heftig reagiert«, sagte er. »Hätten Sie besser zugehört, dann hätten Sie bemerkt, dass ich kein einziges Wort über Ihr Spiel verloren habe. Meine Kritik galt ausschließlich dem Werk, das mir momentan etwas abgedroschen erscheint.«
Es war eine einfache Feststellung, und Violet erkannte verblüfft, dass er recht hatte. Er hatte Beethoven kritisiert und nicht ihr Klavierspiel. Immerhin, es war schlimm genug.
»Die Appassionata ist ein großartiges Werk voller Kraft und Emotionen«, sagte sie aufgeregt. »Wie können Sie davon abgedroschen sprechen?«
Er kniff die Augen zusammen, als müsse er gegen den Wind laufen und wandte den Kopf ein wenig zur Seite.
»Vielleicht stört mich gerade diese außerordentliche Gefühlsaufwallung. Die Menschen empfinden nicht alle gleich, Miss Burke.«
Seine Züge waren jetzt so abweisend, dass sie fast starr wirkten. Er hatte die Augenbrauen gesenkt und sah an Violet vorbei auf eine Stelle an der Wand, wo nichts, aber auch gar nichts zu erkennen war. Plötzlich begriff sie, dass seine Maske bröckelte, dass er seine kalte Gleichgültigkeit nur noch mit großer Mühe bewahren konnte. Er log, wenn er behauptete, diese Musik nicht zu lieben. Er wagte nicht einzugestehen, wie sehr ihn diese Klänge im Innersten berührt hatten. Sie hatte erreicht, was sie sich vorgenommen hatte.
»Ich verstehe, Mr. Marlowe«, sagte sie leise.
Der weiche Klang ihrer Stimme stand einen Augenblick lang im Raum, und sie sah, dass seine Wangenmuskeln zuckten. Dann wandte er abrupt den Kopf und sah sie mit grauen, kühlen Augen an.
»Hören Sie zu, Miss Burke. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass Sie nicht die Richtige für diese Aufgabe sind. Deshalb schlage ich vor, dass wir uns unverzüglich trennen.«
Violet war auf alles Mögliche gefasst gewesen, aber nicht darauf. Er wollte sie fortschicken. Gerade jetzt, da sie schon geglaubt hatte, einen Schritt weiter zu sein, vielleicht tat er es gerade deshalb.
»Aber wir haben einen Monat Probezeit verabredet.«
»Das weiß ich. Ich mache Ihnen deshalb ein Angebot. Sie behalten alle Kleider und ich zahle Ihnen zusätzlich das Honorar für ein ganzes Jahr, allerdings nur unter einer Bedingung.«
Es war ein unglaubliches Angebot. 100 Pfund für nur 4 Tage, an denen sie eigentlich kaum gearbeitet hatte.
»Was für eine Bedingung?«
»Sie werden London verlassen und sich irgendwo in der Provinz einrichten. Mit dem Geld werden Sie eine Weile zurechtkommen. Was Sie dann unternehmen, ist Ihre Sache.«
»Aber weshalb sollte ich das tun?«
wunderte sie sich.
»Das liegt doch auf der Hand«, gab er gelassen zurück. »Ich habe Sie überall als meine Nichte vorgestellt. Es wäre ziemlich unpassend, wenn jemand Sie in naher Zukunft in der Stadt treffen und daraufhin ansprechen würde, vor allem, falls Sie vorhätten, wieder bei Ihrer Freundin Rose Unterschlupf zu suchen.«
Sie kniff die Lippen zusammen und wurde zornig.
So also war das. Sie hatte sein Spiel mitgemacht, und nun, da er es sich anders überlegt hatte, sollte sie verschwinden, um ihm keinen Ärger zu bereiten. »Nein, Mr. Marlowe«, sagte sie eigensinnig, »ich verzichte auf dieses großzügige Angebot. Wenn Sie mich unbedingt loswerden wollen, dann werden Sie den Probemonat einhalten müssen. Ich verlasse dieses Haus keinen Tag früher, auch nicht für 100 Pfund.« Jetzt war es an ihm, verblüfft zu sein. Es war sogar mehr als Verblüffung, es war blankes Entsetzen.
»Sie werden in diesem Fall nichts erhalten, Miss Burke. Wollen Sie tatsächlich auf so viel Geld verzichten?«
Stolz hob sie den Kopf und blitzte ihn mit schmalen Augen an. »Ich beharre auf dem, was in unserem Vertrag steht.« Er schlug wütend mit der Faust auf den Kaminsims und hätte dabei fast den kleinen Metallspiegel herabgestürzt.
»Zur Hölle mit Ihrem Starrsinn! Ich weiß, dass Sie das Geld brauchen können. Warum greifen Sie nicht zu, wenn es Ihnen in den Schoß fällt?«
»Ich will das Geld nicht«, sagte sie ruhig. »Ich möchte nicht von hier fortgehen.« Er trat auf sie zu, unsicher und von Gefühlen, die er gar nicht zulassen wollte, hin und her gerissen. Seine Augen waren jetzt weit geöffnet, und sie färbten sich dunkel.
»Du dummes Mädchen«, flüsterte er. »Du denkst doch nicht etwa, ich würde dich...«
»Ich bin nicht naiv, Mr. Marlowe. Ich weiß sehr wohl, wer ich bin und woher ich komme. Eine Heirat zwischen uns ist vollkommen ausgeschlossen.« Er war ihr schon zu nahe gekommen, und Violet spürte die Anziehung, die sein Körper auf sie ausübte.
»Ich verdopple die Summe«, flehte er.
»Nein.«
»Du bist wahnsinnig, Violet. Ich will, dass du gehst.«
Marlowe streckte die Arme nach ihr aus. Sacht und ohne sich dessen bewusst zu sein, strebte sie ihm entgegen. »Ich werde bleiben«, hauchte sie, während er sie umschlang. Er suchte ihren Mund, und seine Zunge drängte sich so heftig zwischen ihre Lippen, dass sie leise aufstöhnte. Sie hatte so stark bleiben wollen, doch jetzt, in diesem Augenblick, war ihr alles gleich. Sie wollte ihn nicht verlassen, was auch immer er mit ihr tat. Er betupfte ihr Gesicht mit zärtlichen Küssen, strich ihr mit leichtem Finger das Haar aus der Stirn, ließ seine Hände zart um ihre kleinen Ohrmuscheln kreisen. Ihre vollen Lippen boten sich ihm dar, so daß er seine darauf presste und tief mit der Zunge in ihre warme Mundhöhle eintauchte. Violets Atem flog. Sie hatte die Arme um seinen Nacken gelegt, und er ließ die Hände gemächlich an ihrem Rücken entlang in die Tiefe gleiten, um ihren Po zu ertasten und ihr Becken sachte an seinen Körper zu pressen.
»Du hast es so gewollt, Violet«,
murmelte er an ihrem Ohr. Sie zitterte, als sie seine Härte spürte, und wich erschrocken ein wenig zurück, womit sie offensichtlich sein Begehren schürte, denn er begann, seine immer heftiger wachsende Männlichkeit mit kreisenden Bewegungen an ihr zu reiben, wobei er sie mit sanftem Druck dazu zwang, standzuhalten. Sie versuchte, sich zu befreien, bog den Oberkörper zurück, doch sie gab ihm mit dieser Bewegung nur die Gelegenheit, seinen Kopf in den Ausschnitt ihres Kleides zu senken und den Ansatz ihrer Brüste zu küssen. Die Berührung seiner Lippen war heiß und schien ein glühendes Eisen durch ihren Körper zu stoßen. Sie schrie leise auf. Er antwortete mit einem tiefen, dumpfen Lachen, presste sie dichter an sich heran und faßte ihr Kleid mit den Zähnen, um einige der Häkchen zu öffnen, die ihm den Weg zu ihren Brüsten verwehrten. Er schien Violet erfahren in diesen Dingen, denn bevor sie eine abwehrende Bewegung machen konnte, war er erfolgreich, und sie spürte mit süßem Schauer, wie seine heiße Zunge zwischen ihre Brüste drang. Er leckte voll Inbrunst ihre bloße Haut, kitzelte sie mit frechen Zungenstößen und malte kleine feuchte Kreise, die sie vor Lust erzittern ließen. Dann nahm er saugend die Lippen zu Hilfe, drang mit zarten Küssen weiter in die Tiefe, und sein heftiger, warmer Atem schien die Corsage bis zu ihren Brustspitzen zu erfüllen. Sie wehrte sich nicht mehr, als er ihr jetzt mit flinken Händen das Kleid öffnete und es vom Körper zog. Seine Lippen begrüßten jeden Zentimeter ihrer Haut, den er entblößte, setzten sich kitzelnd auf ihr Dekolleté, und seine Zunge bohrte sich begierig in ihre pochende Halsgrube. Seine Zärtlichkeiten erfüllten sie mit solcher Sehnsucht, dass sie sich ihm entgegendrängte und bebend spürte, wie er die harte Ausbeulung vor seinem Bauch immer heftiger und stärker an ihr rieb. »So machst du's gut, bleib ganz dicht bei mir«, raunte er ihr ins Ohr. Er umfasste mit einer Hand ihren Nacken, und sie spürte, wie seine streichelnden Finger ihr Genick massierten, während er ihren Mund küßte und seine Zunge wie eine Feuerflamme tief in ihre Mundhöhle loderte. Seine Finger schoben sich zärtlich in ihr Haar hinein, streichelten ihren Hinterkopf mit weichen, schmiegsamen Bewegungen und lösten dabei ihr langes Haar. Noch gab sie sich mit wohligem Schauer der süßen Liebkosung hin, da spürte sie, wie sich der Druck der Corsage löste und begriff, dass er währenddessen mit geschickten Fingern ihre Kleidung geöffnet hatte. Ihre Unterröcke glitten herab, das Band, mit dem ihr halblanges Höschen gehalten wurde, war aufgeknotet worden und sie fühlte, wie das Kleidungsstück von ihren Hüften rutschte. »Nein«, flehte sie leise und klemmte die Beine zusammen, um wenigstens das Höschen festzuhalten. »Du brauchst dich nicht zu schämen«, raunte er ihr leise zu und bedeckte ihre Hüften mit seinen Händen. »Habe ich dich nicht schon ganz und gar nackt gesehen?« Violette errötete, während er ihre Hüften mit weichen Bewegungen liebkoste und schmeichelnd über ihren Rücken glitt. Marlow schob die Finger fast unmerklich bis zum Ansatz ihrer Po-Spalte herunter und zog sie rasch wieder zurück, um der geschwungenen Linie ihre Hüften mit sanftem, anregendem Streicheln zu folgen. Immer tiefer glitten seine Hände an ihr hinunter, strichen jetzt mit zarten Bewegungen über ihre Pobacken und anschließend an ihren Schenkeln entlang, um das Höschen vollends abzustreifen. Er mußte ein wenig darum kämpfen, denn sie versuchte verzweifelt, den Stoff zwischen ihren fest zusammengeklemmten Beinen zu halten, doch schließlich faßte er eines der halblangen, spitzen besetzten Beine des Höschens und zog es mit einer raschen Bewegung herunter. Sie stieß einen halb erstickten Ruf aus und bedeckte ihre Scham mit beiden Händen. Fast nackt stand sie nun vor Marlow, die Corsage an einem einzigen Häkchen, das zu öffnen er vergessen hatte, und ihre bloßen Brüste wurden von ihren Armen ein wenig zusammengeschoben, so daß sie noch runder und voller wirkten. Marlow legte ihr seine Hände auf die Schultern, ließ sie an ihren Armen entlang hinunterwandern und berührte im Vorüberziehen ganz sacht ihren Bauchnabel. Als er ihre Hände erreicht hatte, die immer noch hartnäckig ihre Scham vor ihm verbargen, strich er mit seinen Fingern lockend und sacht über ihre Handgelenke, zeichnete dort kleine Figuren und sank endlich in die Knie, um ihre Fingerknöchel zu küssen. Sie zitterte vor Begierde, fühlte sich hin- und hergerissen zwischen ihrer Scham und dieser lockenden Begierde, die er in ihr entfachte. Feuchte Wärme quoll aus ihrem Schoß, wo er sanft an ihren ineinander verkrampften Fingern knabberte. Violets Sinne waren so heftig erregt, dass sie fast in einen Rauschzustand glitt. Marlow umschlang sie mit beiden Armen und zog ihr Becken dicht an seinen Mund heran. Die Küsse, mit denen er ihre Hände bedeckte, wurden immer fordernder. Er nahm zärtlich ihre Finger zwischen die Zähne, versuchte sie fortzuziehen, leckte über ihre Handrücken, schob sich immer weiter an die ersehnte Stelle heran, die sie schamhaft vor ihm verdeckte. Ihre Finger lockerten sich, es gelang ihm, sie einzeln in den Mund zu nehmen und an ihnen zu saugen, was sie keuchen ließ und eine neuerliche Welle der Lust in ihr entfachte. Sie stöhnte hell auf, als er seine Zunge zwischen die schützenden Finger streckte und ihre Weiblichkeit kostete. Rasch zog er ihr die Hand beiseite und begann, ihren entblößten Schamhügel zu küssen. Violette glaubte, sterben zu müssen. Nie hatte sie für möglich gehalten, dass ein Mann ähnliche Dinge tun könnte. Es war unfassbar schamlos und zugleich so süß und erregend, dass sie unfähig war, sich gegen die zärtlichen Liebkosungen zu wehren. Alle Sinne, über die ihr Körper verfügte, schienen sich zwischen ihren Beinen vereinigt zu haben. Ihr Schoß war von heißen, wirbelnden Strömen erfüllt, und das Blut pulsierte so heftig in ihren Schamlippen, dass sie fürchtete, er könne es spüren. Er begnügte sich nun nicht mehr damit, sie zu küssen, sondern ließ seine Zunge voller Leidenschaft durch ihr Schamhaar wandern, über den hoch aufgewölbten Hügel, und berührte immer wieder den Ansatz ihrer Spalte. Sie stöhnte jetzt leise vor Lust, griff mit den Händen hilfesuchend in sein Haar, rieb über seinen Nacken und presste seinen Kopf dichter an ihren Leib, ohne dass sie sich dessen bewusst war. Wie eine feurige Schlange züngelte er jetzt in ihre Spalte hinein und mußte seine Hände fest um ihren Po schließen, um sie zu halten. Denn Violett zuckte heftig zusammen und krallte ihre Finger in sein Haar.
»Du entkommst mir nicht mehr«, murmelte er in ihrem Schoß, »und wenn du noch so wild an meinen Haaren zerrst, heute wirst du mir gehören, Violett.«
Warm lag sein Mund auf ihrem zuckenden Hügel, dann spürte sie seine tastende Zunge, die sich zwischen ihre Schamlippen schob, wollüstig über die zarte Haut leckte und endlich mit der Spitze zart gegen ihre Klitoris stieß. Ein krampfartiges Zucken schoss durch ihren Leib, ein Empfinden, das sie nur aus wilden Träumen kannte, die sie schamhaft verschwiegen hatte. Und sie bäumte sich auf, versuchte seinen Kopf fortzuschieben, zitternd vor Angst, er könne spüren, welch schreckliche und wollüstige Dinge in ihrem Schoß vor sich gingen. Doch er dachte nicht daran, sie loszulassen. Stattdessen fand seine Zunge immer wieder ihre Perle, leckte und umkreiste sie beharrlich und bedachte sie endlich mit zarten Zungenstößen, die sie zum Glühen brachten. Die Wellen ihrer Erregung wurden immer stärker, strebten dem Höhepunkt entgegen, der sie Sekunden später überwältigte. Voll Entzücken bäumte sie ihren Körper in diesem wild pulsierenden Orgasmus Marlowe entgegen, wollte mehr, ihn in sich spüren, wie er sie ganz und gar ausfüllte. Marlowe raffte sich aus der knienden Haltung auf und umschloss ihren bebenden Leib mit beiden Armen. Fest hielt er sie an sich gepresst, küßte ihre heißen Wangen, strich ihr zärtlich das feuchte Haar aus der Stirn, bis sie die Augen aufschlug und ihn mit verschwommenem, fassungslosem Blick ansah, als tauche sie aus einer fremden, verwirrenden Welt wieder auf und begreife kaum, was mit ihr geschehen war.
»Du hast deinen Spaß gehabt, meine Süße«, sagte er jetzt leise in ihr Ohr, »jetzt wirst du mir diese Freude ebenfalls gewähren.«
Sie ließ sich widerstandslos auf die Arme nehmen, er trug ihren nackten, verführerischen Körper hinüber zum Bett, legte sie in die Kissen, um sie zu betrachten, während er sich seiner Kleider entledigte. Er zog die Jacke aus, riss das Hemd aus der Hose und wollte es sich über den Kopf streifen, als plötzlich ein lautes Poltern im Flur hörbar wurde. Er hielt inne, zögerte, während Violett erschrocken zusammenfuhr. Sichtlich wütend riss er die Tür auf, und als er im dunklen Flur nichts entdecken konnte, eilte er ins Zimmer zurück, um rasch einen Kerzenleuchter zu entzünden.
»Charles! Maggie!«
brüllte er in das stille Haus hinein. Violett hatte sich aufgesetzt und im ersten Schrecken die Bettdecke über ihren bloßen Körper gezogen. Sie sah Marlowe zornig in den Flur entschwinden, dann war nur noch sein Schatten zu erkennen, den das schwankende Kerzenlicht auf den Flurteppich warf. Er riss die Kammertür auf, fluchte laut und schlug sie wieder zu.
»Mr. Marlowe«, hörte sie Charles' verschlafene Stimme, »was ist geschehen? Was hat da gepoltert? Weck die Frauen auf und komm herunter. Jemand ist ins Haus eingedrungen.« »Großer Gott!«
Gleich darauf hörte man lautes Rumoren im oberen Stockwerk. Charles eilte in Hausschuhen die Treppe hinab. Mrs. Waterbrooks ärgerliche Stimme war zu vernehmen, dann Maggies Geheul. Violett hielt es nicht mehr aus. Der Schrecken hatte die süße Schlaffheit, die sie befallen hatte, vollkommen hinweggefegt. Sie suchte ihr Nachthemd hervor und streifte es hastig über, warf ein Tuch darüber und lief auf nackten Sohlen in den Flur hinaus.
»Machen Sie die Tür zu und schließen Sie hinter sich ab, Miss Burke«,
brüllte Marlowe sie an. Dann riss er dem verdatterten Hausdiener die Laterne aus der Hand und eilte die Treppe hinunter in die Halle. Charles folgte seinem Herrn, er trug einen eisernen Schürhaken in der Hand, den er wie einen Degen hielt. Oben an der Treppe tauchte jetzt Mrs. Waterbrook im Licht einer kleinen Kerze auf. Sie wirkte in ihrem weiten Nachtgewand und der spitzenbesetzten Mütze wie ein großer weißer Berg.
»Nun komm schon, Maggie«, schimpfte sie. »Hör auf zu heulen. Zünde lieber die Laterne an. Man sieht ja nichts in dieser Finsternis.«
»Ein Einbrecher«, heulte Maggie. »Er wird uns alle umbringen.«
»Raff dein bisschen Verstand zusammen. Her mit dem Licht. Leuchte den Flur aus.«
Fasziniert stand Violet auf der Türschwelle. Sie hatte den Leuchter ergriffen, den Marlow auf die Kommode gestellt hatte, und war, ohne auf Marlows Anweisung zu achten, zum Treppenabsatz gelaufen. Lärm drang von unten hinauf, Möbelstücke wurden verschoben, ein Gegenstand zerschellte am Boden, Türen wurden aufgerissen und wieder zugeschlagen.
»Wieso steht das Küchenfenster offen?« brüllte Marlow. »Verflucht noch mal, Charles, wieso macht ihr die Fenster über Nacht nicht zu?«
»Es war meine Frau, Mr. Marlow. Sie wollte nicht, dass die Kochdünste über Nacht durchs Haus ziehen.
Ein verdammter Leichtsinn!«
Als die beiden sich wieder der Treppe näherten, zog sie Violet eilig in ihr Zimmer zurück. »Ein Einbrecher«, dachte sie und erinnerte sich schaudernd an die seltsamen Geräusche, die sie am Abend zuvor im Flur vernommen hatte. Angst erfasste sie. Großer Gott! Sie hatte sich also doch nicht getäuscht. Es war ein Fremder im Haus gewesen.
»Ist etwas gestohlen worden, Mr. Marlow?« hörte sie Charles fragen. »Wir haben ihn wohl frühzeitig gestört. Ihr könnt jetzt alle wieder schlafen gehen. Ich melde den Vorfall morgen früh der Polizei.«
»Ist recht. Gute Nacht, Mr. Marlow.«
Violet stand in ihrem Zimmer gegen die Wand gelehnt und lauschte in den Flur hinaus. Sie wünschte sich heftig, Marlow würde zu ihrem Zimmer zurückkehren, sie zärtlich in die Arme nehmen und sie trösten, denn die Angst wollte ihr die Kehle zuschnüren. Doch es schien sie völlig vergessen zu haben. Stattdessen hörte sie ein leises Knarren, als habe er eine Tür geöffnet. Was trieb er dort? Weshalb kam er nicht zu ihr zurück? Sie hielt es nicht mehr aus und trat leise in den Flur. Die Kammertür stand weit offen, der schwache Lichtschein der Laterne drang hinaus. »Was tust du da?« Er kniete am Boden und wühlte mit beiden Händen in einem hölzernen Kasten. Sägespäne lagen um ihn herum verstreut, dazwischen einige schmale, längliche Gegenstände. Violet sah eine blanke Klinge aufblitzen. Es waren Messer. Genau, 5 Stück. Er war so beschäftigt, dass er bei ihrer Frage zusammenfuhr und sie wild anstarrte. Er sah zum Fürchten aus, das dunkle Haar hing ihm wirr ins Gesicht und seine Augen hatten den Ausdruck eines gehetzten Tieres.
»Nichts«, sagte er mit harter Stimme. »Gar nichts. Geh zu Bett und schließ die Tür ab.«